Ja, schönen guten Morgen. Die Zeitschrift Die Welt hatte einen Artikel am 31. Juli 2013, da war überschrieben mit: Kann Jesus nach 2000 Jahren juristisch rehabilitiert werden? Dola Inditis aus Kenia glaubt das zumindest. Der Anwalt strengt ein Verfahren vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Pontius Pilatus an. Es ist nie zu spät für Gerechtigkeit. Das glaubt zumindest ein Anwalt aus Kenia und will den Prozess gegen Jesus Christus aufrollen. Dola Inditis habe eine entsprechende Petition an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gerichtet, berichtet die israelische Zeitung Jerusalem Post. Prozess und Kreuzigung von Jesus Christus seien rechtswidrig gewesen, so seine Begründung. Seine Klage richtet sich gegen den römischen Kaiser Tiberius, der zur Zeit Jesu regierte, den römischen Statthalter Pontius Pilatus, unter dem Jesus gekreuzigt wurde, den in der Bibel erwähnten Herrscher Herodes sowie die Staaten Italien und Israel. Das ist kein Witz, das ist wirklich sein Plan. Am Ende dieser Predigt werden wir wissen, ob seine Klage Aussicht auf Erfolg hat. Bis dahin muss ich euch noch ein bisschen gedulden. Wir lesen die heutige Schriftlesung aus dem Johannesevangelium Kapitel 16, die Verse 1 bis 11. Da sagt der Herr Jesus: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Ich aber sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben, von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Soweit die Schriftlesung. In unserer Auslegung des Johannesevangeliums sind wir mittlerweile im 16. Kapitel angekommen. Und eine kleine Wiederholung soll helfen, dass wir die Zusammenhänge etwas besser verstehen. Worum geht es im Johannesevangelium? Warum schreibt Johannes dieses Evangelium? Er gibt die Antwort im 20. Kapitel, Vers 31. Da heißt es: Damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist, und damit ihr durch ihn, durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Und bitte achtet mal darauf, wenn ihr das Johannesevangelium lest, da beweist Johannes in nahezu jedem Abschnitt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Durch seine Wunder, durch die Selbstaussagen Jesu, durch die Auferstehung, durch andere Augenzeugen. Und Johannes hat das sehr sorgfältig zusammengefasst. Und so können wir sagen, das große Thema des Johannesevangeliums ist die Mission Gottes, der seinen Sohn in die Welt sandte, damit Menschen durch ihn gerettet werden. Damit aber Menschen durch Jesus gerettet werden, folgt der Mission Gottes die Passion Gottes, das Leiden und Sterben Christi. Und unser Textabschnitt, den wir heute betrachten, ist zeitlich genau einen Tag vor der Kreuzigung des Herrn Jesus. Unser Text, Und in diesem Textabschnitt oder in den Kapiteln 14 bis 16 bereitet der Herr Jesus seine Jünger auf seinen Weggang vor. Und weil er ihnen dies gesagt hat, dass er gehen wird, wird es dunkel um die Jünger herum. Wir hatten das vor 2 Wochen in der Predigt von Bernd gesehen, wo er das durch diese dunkle Wand hier deutlich gemacht hatte. Finsternis um uns her. Aber das war zum Glück vor 2 Wochen nicht alles, sondern Bernd hatte auch von dem Kontrastprogramm Gottes gesprochen, dass nämlich Gott selbst durch den Heiligen Geist Licht in die Situation bringt. Durch das Kommen des Heiligen Geistes bringt Gott Licht in das Dunkel der Jünger. Wir werden heute dort fortfahren und ich habe die heutige Predigt in 3 Punkte untergliedert. Verse 1 bis 4, die Begründung für den Hass der Welt. Die Verse 5 bis 7, unterschiedliche Reaktionen auf die Ankündigung von Jesu Weggang. Und die Verse 7 bis 11, das Kommen des Heiligen Geistes und sein Werk in der Welt. Kommen wir zum ersten Teil. Die ersten 4 Verse gehören noch thematisch zu diesem Abschnitt, über den ich vor 4 Wochen gesprochen hatte, über die Rede von dem Hass der Welt. Der begann in Johannes Kapitel 15, Vers 18. Und hier in diesen ersten 4 Versen, die wir heute betrachten, fasst der Herr Jesus diese Rede noch einmal zusammen und er nennt Gründe, warum er ihnen das sagte. Ich lese nochmal von Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Zunächst sehen wir, dass der Herr Jesus in dem Vers 2 2 Dinge prophezeit an seine Jünger. Das erste, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Das bedeutet, sie werden euch aus der Religionsgemeinschaft ausschließen. Aber es ist weit mehr. Das bedeutet, sie werden euch als Irrlehrer brandmarken. Sie werden euch aus der Heilsgemeinde, aus Israel ausschließen. Sie sagen, ihr habt kein Heil. Und das Zweite, es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Das sagt der Herr Jesus einen Tag vor seiner Kreuzigung. Genau ihm wird das widerfahren. Sie werden ihn töten und sie werden denken, sie tun Gott einen Dienst damit. Und nun prophezeit Jesus, das wird euch genauso gehen. In Vers 3 begründet der Herr Jesus noch einmal diese Aussage. Er sagt, sie werden das tun. Warum? Weil sie weder mich noch den Vater kennen. Wir hatten das vor 4 Wochen schon ausführlich behandelt, deswegen möchte ich heute nicht mehr näher darauf eingehen. Schließlich nennt Jesus 3 Gründe für diese Rede in diesem Text. Der erste lautet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Ich habe euch das gesagt, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Es werden diese Schwierigkeiten kommen, aber bitte stoßt euch nicht daran. Kommt dadurch nicht zu Fall. Der zweite Grund, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Jesus möchte seine Jünger eindeutig darauf vorbereiten, dass sie darum wissen, was auf sie zukommt. Und der dritte Grund, dies aber habe ich nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Jetzt, wo der Herr Jesus geht, brauchen die Jünger noch weitere Informationen. Sie müssen noch weiter gelehrt werden, damit sie auf die Zukunft vorbereitet sind. Wenden wir das kurz auf uns an. Auch Gott möchte, dass wir gut durchs Glaubensleben gehen. Er möchte uns vor dem Straucheln bewahren. Darum teilt er uns alles Notwendige mit, was wir für unser Leben, für unser Glaubensleben wissen müssen. Und ich denke, da geht es uns Jüngern auch wie dem Asaf, von dem wir letzte Woche gehört haben in Sebastians Predigt, der sagt, ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Wie leicht hätte ich einen Fehltritt getan. So geht es jedem von uns. Wenn ich nachts mal aufstehen muss, da versuche ich, möglichst leise zu sein, damit ich meine Frau nicht aufwecke. Und damit sie auch weiterhin gut schlafen kann, lasse ich auch das Licht aus. Nur manchmal passiert es mir, dass ich den Weg zur Tür nicht so ganz finde und dann renne ich gegen einen Stuhl, ich stoße mich und meine Frau ist auch wach. Das soll uns im Glaubensleben nicht passieren. Gott möchte nicht, dass wir im Dunkeln stolpern und fallen, dass wir uns stoßen oder am Glauben Anstoß nehmen. Und damit es nicht passiert, hat Gott auch zu uns geredet. Er hat zu uns geredet durch sein Wort, durch die Bibel. Wir haben hier alles, was wir für unser Glaubensleben, für unser normales Leben brauchen. Psalm 119, Vers 105, da heißt es: Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Oder in Vers 9 heißt es: Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Gott hat uns sein Wort gegeben, Gott hat zu uns geredet, damit auch wir nicht in unserem Glaubensleben stolpern, uns stoßen und fallen. Das wird uns auch im Neuen Testament mitgeteilt. Gerade eine Stelle, die auf den umfassenden Wert des Wortes hinweist, steht in 2. Timotheus 3, Vers 14. Ich denke, alle kennen diese Bibelstelle, aber ich lese sie nochmal, um uns das deutlich zu machen. Da schreibt Paulus: Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast und dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann. Wozu? Zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Was merke ich mir aus diesem ersten Abschnitt? Gott gab mir sein Wort. Gott hat geredet, damit ich nicht im Glauben Anstoß nehme, damit ich nicht falle, sondern ich habe dadurch alles, was ich für mein Leben, ja auch für mein Sterben brauche. Oftmals beurteilen wir die Situation anders, als Gott dies tut. Auch hier haben wir das Wort Gottes als Korrekturmaßstab nötig. Im zweiten Abschnitt, den wir jetzt ansehen werden, sehen wir, dass Jesus seinen Weggang ganz anders bewertet, als das die Jünger tun. Ich lese die Verse 5 bis 7. Und wenn jener kommt, Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies euch gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Zunächst einmal sehen wir die Reaktion der Jünger auf den angekündigten Weggang des Herrn Jesus. Erstens sagt er: Keiner von euch fragt mich, wo ich hingehe. Und das Zweite: Weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Und ich finde, das ist eine ganz normale Reaktion, wenn ich mir vorstelle, ich wäre in der Situation damals gewesen. Ich hätte alles aufgegeben, wäre dem Herrn Jesus nachgefolgt und er sagt dann plötzlich: Also lieber Stefan, pass mal auf, ab morgen bin ich nicht mehr da, ich gehe jetzt. Da wäre ich erst mal geschockt, mein Leben würde zusammenbrechen. Und ich glaube, so ist die Reaktion der Jünger auch ganz normal, dass es erstmal um sie finster wurde, dass sie traurig sind. Eine ganz normale Reaktion. Aber beachten wir auch in diesem Abschnitt, dass der Herr Jesus die Situation vollkommen anders bewertet. Er sagt: Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Vor einigen Wochen hatte Mike schon darüber gesprochen, indem er sagte, es ist gut für den Herrn Jesus selbst, dass er wegging. Aber jetzt sagt er, nicht nur für den Herrn Jesus ist es gut, sondern auch für euch, meine Jünger, ist es gut. Und er begründet diese Tatsache dann auch noch damit, indem er sagt, wenn ich weggehe, dann kommt der Heilige Geist. Oder andersrum, wenn ich nicht weggehe, dann kommt der Heilige Geist auch nicht zu euch. Also Jesus beurteilt die Situation vollkommen anders, als die Jünger dies tun. Lasst uns an dieser Stelle kurz betrachten, welche positiven Argumente Jesus in seiner Abschiedsrede über den Heiligen Geist bringt oder warum es gut ist, dass der Heilige Geist kommt. Einiges haben wir schon behandelt in den vergangenen Wochen, manches wird noch kommen in den kommenden Wochen. Aber ich möchte das einfach mal zusammenfassen, was der Herr Jesus Positives über das Kommen des Heiligen Geistes und sein Werk sagt. Der Heilige Geist ist der Stellvertreter und ein anderer Beistand, so wie der Herr Jesus sagt, er wird die Jünger niemals verlassen. Er ist der Geist der Wahrheit. Er bleibt nicht nur bei den Jüngern, sondern er ist in den Jüngern. Er wird die Jünger alles lehren, er wird sie an alles erinnern. Heute sehen wir, er wird ein bestimmtes Werk in der Welt tun. Das werden wir im dritten Abschnitt betrachten. Er wird die Jünger in die ganze Wahrheit leiten. Er wird sie an das Zukünftige erinnern oder er wird das Zukünftige offenbaren und er wird die Verbindung zwischen Jesus und ihnen, den Jüngern, herstellen. Und schließlich wird uns gesagt, er wird den Herrn Jesus verherrlichen. Fassen wir zusammen. Die Jünger sahen den Weggang Jesu zunächst negativ. Sie sahen nur die unmittelbaren Folgen für sich selbst und waren daher traurig. Jesus hat einen weiteren Horizont. Er sieht über den unmittelbaren Weggang hinaus und er kann den Jüngern Mut zusprechen, indem er begründet, warum diese Situation gut für sie ist. Lasst uns das auf unser Leben anwenden und fragen, kann es denn sein, dass ich meine eigene Situation anders beurteile, als Gott es tut? Kann es sein, dass ich mit meinen Lebensumständen unzufrieden bin, aber Jesus sagen würde, es ist doch alles prächtig, es ist doch alles gut? Kann es sein, dass ich in einer bestimmten Situation traurig bin, aber Jesus mir sagen möchte, es ist gut so, wie es ist? Wir hatten das letzte Woche bei Sebastian oder durch Sebastian sehr gut an Psalm 23 verdeutlicht bekommen, wie Asaf seine Situation falsch eingeschätzt hat. Er haderte mit Gott, weil er auf andere Menschen blickte und sagte, ja, die sind ja viel erfolgreicher als ich, denen geht es ja viel besser als mir. Aber dann, als er Gottes Perspektive einnahm, als er eine Ewigkeitsperspektive einnahm, dann konnte er die Situation ganz anders beurteilen. Das ist das Kontrastprogramm Gottes, von dem auch Bernd vor 2 Wochen sprach. Gottes Kontrastprogramm bringt Licht in unsere Dunkelheit. Und ich glaube, es ist eines der wichtigsten Dinge, ja, zumindest in meinem Leben, immer wieder mein Denken und mein Beurteilen vom Wort Gottes her prägen zu lassen. Nicht, dass ich sage, ja, so wie ich die Situation sehe, ist es richtig, sondern damit ich lerne, mehr und mehr Gottes Sichtweise für meine Situation zu sehen. Und dass diese dann auch mit meinem Denken, Handeln und Wollen übereinstimmt. Einige Beispiele. Als der Herr Jesus sein Leiden und Sterben ankündigte, meinte es Petrus ja nur gut mit ihm, als er sagte, also lieber Jesus, das widerfahre dir bloß nicht. Rede nicht von deinem Sterben, rede nicht von deinem Kreuz, das wollen wir gar nicht. Und Jesus musste ihn scharf zurechtweisen und sagen, weiche von mir, Satan, denn du denkst nicht göttlich, sondern menschlich. Was für uns oft negativ aussieht, mag aus Gottes Sicht gut oder notwendig sein. Pastor Wilhelm Busch erzählt von einem Bergmann, der aufgrund eines Grubenunglücks gelähmt wurde und daher im Rollstuhl saß. Dieser Mann wollte sein Leben lang von Gott nichts wissen Und auch jetzt im Rollstuhl klagte er Gott an und er spottete über die Christen. Wir kennen das. Wie kann ein liebender Gott so etwas zulassen? Aber die Christen waren dennoch die einzigen oder diejenigen, die sich um ihn kümmerten. Sie besuchten ihn, nahmen ihn auch mit in den Gottesdienst und nach einiger Zeit verstand er, warum Jesus gekommen war. Er verstand, wer Jesus ist und was er getan hat. Und so wurde er ein fröhliches Gotteskind. Jetzt beurteilte er seine Situation ganz anders, als er das vorher getan hatte. Er sagte, besser im Rollstuhl in den Himmel, als auf zwei gesunden Beinen in die Hölle. Und ich glaube, auch wir neigen oft dazu, Not- und Krankheitszeiten durchweg negativ zu sehen. Ist ja auch natürlich. Das ist etwas, was wehtut, was schmerzt. Aber dennoch sehen wir an manchen Bibelstellen, zum Beispiel Jakobus 1, Vers 2, dass diese Dinge ohne weiteres gut sein können für unser Leben. Es gibt unter uns wohl kaum Menschen, die so viel Leid mitgemacht hatten und so viel Ungerechtigkeit ertragen mussten wie Josef im Alten Testament. Er wurde von seinen Brüdern als Sklave verkauft, er saß jahrelang unschuldig im Gefängnis, aber zurückblickend konnte er über sein Leben sagen, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun, aber Gott gedachte es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Hier sehen wir auch wieder ein Beispiel dafür. Was nehme ich aus diesem Abschnitt mit? Ich persönlich möchte mehr und mehr lernen, mein Leben aus Gottes Perspektive zu sehen. Dazu brauche ich natürlich wiederum das Wort Gottes, dass mein Denken von dem Wort Gottes geprägt wird und dann sich auswirkt natürlich auch auf mein Handeln. Gut, diese unterschiedliche Situation oder Beurteilung der Situation sehen wir auch in Bezug auf den Weggang Jesu und die Sendung des Heiligen Geistes. Und damit kommen wir zum dritten Punkt. Ich lese jetzt die Verse 7 bis 11. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. In diesem Abschnitt nennt Jesus zunächst allgemeine Fakten über das Kommen des Heiligen Geistes und zweitens nennt er spezifische Tatsachen über das Wirken des Heiligen Geistes in der Welt. Wir beginnen mit vier allgemeinen Aussagen. Erstens macht Jesus eine Aussage über den Zeitpunkt des Kommens des Heiligen Geistes. Er sagt, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, so will ich ihn zu euch senden. Wenn Jesus wohin gegangen sein wird? Zum Vater. Zu diesem Zeitpunkt, also einen Tag vor der Kreuzigung, konnte der Heilige Geist noch nicht kommen, sondern die Verheißung seines Kommens stand noch aus. Bevor der Heilige Geist kommen konnte, musste Jesus erst verherrlicht sein, siehe Johannes Kapitel 7. Erst nachdem der Herr Jesus zum Vater gegangen sein wird, wird der Heilige Geist kommen. Zweitens macht Jesus eine Aussage darüber, wer den Heiligen Geist senden wird. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. An anderen Stellen im Johannesevangelium sagt Jesus, dass der Vater den Heiligen Geist senden wird. Ist das ein Widerspruch? Nein, ist es nicht. Denn wir haben ja auch, gerade wenn wir mal zurückblicken ins Johannesevangelium, immer die Einheit zwischen dem Vater und dem Sohn betont. Also auch hier wird dadurch nur deutlich, wenn Jesus sagt, ich sende den Heiligen Geist, ich bin der Sohn Gottes. Drittens wird uns hier gesagt, dass Jesus den Heiligen Geist zu den Jüngern senden wird. Es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Ich denke, das ist auch eine wichtige Information, dass der Herr Jesus den Heiligen Geist zu seinen Jüngern senden wird. Gerade auch im Hinblick auf den vierten Punkt, den wir jetzt sehen. Jesus sagt in diesem Abschnitt, dass der Heilige Geist eine spezielle Aufgabe in der Welt hat. Er wird ihn zu den Jüngern senden, aber mit den Jüngern wird er ein Werk in dieser Welt ausüben. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Welt, da erinnern wir uns vielleicht, heißt in diesem Zusammenhang oder bedeutet in diesem Zusammenhang die Menschen, die nicht an Jesus glauben. Der Heilige Geist kommt zu den Jüngern und tut dann mit ihnen einen bestimmten Auftrag in der Welt. Der Heilige Geist wird hier Beistand genannt. Es ist das Wort, das habt ihr bestimmt oft schon gehört, Parakletos, welches Helfer bedeutet oder der zur Hilfe herbeigerufene, der Fürsprecher, der Mittler, aber es bedeutet auch Anwalt. Wir haben schon mal von einem Anwalt gesprochen und ich denke, das ist auch ganz wichtig jetzt gleich im Zusammenhang. Die Aufgabe dieses Anwalts besteht in der Überführung der Welt. Dieser Stellvertreter, der von Jesus gesandt wird, wird die Welt überführen im Sinne von, er wird neue Beweise vorlegen. Er wird, und da sind wir wieder bei der Predigt von Bernd vor 2 Wochen, er wird Licht ins Dunkel bringen. Er ist das Kontrastprogramm Gottes für diese Welt auch. Ich begann diese Predigt mit dem Bericht über den kenianischen Anwalt Dola Inditis. Er wollte genau dies tun, was der Heilige Geist bereits getan hat. Der Kenianer kam etwas spät. Die Beweisführung hat bereits der Heilige Geist übernommen und das wollen wir uns jetzt im Detail ansehen. Erstens wird der Heilige Geist die Welt überführen von Sünde. Und wenn jener kommt, würde die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Worin besteht die Sünde? Sie besteht darin, sie glauben nicht an Jesus. Der Herr Jesus wurde wegen Gotteslästerung verurteilt und getötet. Der Grund, Jesus hatte behauptet, der Sohn Gottes zu sein. Der Heilige Geist beweist der Welt, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist und dass seine Ablehnung und Verurteilung eine Sünde war und immer noch ist und dass diese Sünde aus dem Unglauben entsprang. Ich denke, für uns ist heute vieles in diesem Zusammenhang viel klarer, als es den Menschen damals war. Denken wir zum Beispiel an eine Frau, die Jesus getroffen hat auf seiner Reise. Ja, vielleicht in Jericho oder irgendwo. Und wir müssen uns das wirklich mal vorstellen. Jesus predigte. Jesus tat ein Wunder. Er heilte einen Blinden in Jericho. Und die Leute haben das beobachtet, die haben das gesehen. Und dann haben sie sich gefragt, wer ist dieser Jesus? Ist es wirklich der, auf den wir warten? Ist es wirklich der Sohn Davids? Ist es der Messias, auf den wir warten? Oder ist er es nicht? Und dann hört sie einige Tage oder Wochen später von seiner Gefangennahme, von seiner Verurteilung, von seiner Kreuzigung, von seinem Tod. Und dann sagt sie, ja, das war wohl doch nichts mit Jesus. Er war wohl doch nicht der, auf den wir gewartet haben. Und die Richter, die werden das doch wohl richtig beurteilt haben. Jesus sagt, der kommende Anwalt, der Heilige Geist, der wird diese Frage neu bewerten. Er wird neue Beweise vorlegen und er wird damit die Welt überführen, dass der Herr Jesus Christus zu Unrecht verurteilt wurde. Wie tut er das? In mehrfacher Hinsicht. Erstens ist die Ausgießung des Heiligen Geistes am Pfingsttag der Beweis, dass Jesus zu Unrecht verurteilt wurde. Das Kommen des Heiligen Geistes zu Pfingsten ist der Beweis, dass Jesus von Nazareth tatsächlich der Sohn Gottes ist. Der Herr Jesus hatte mehrfach angekündigt, dass er derjenige sein wird, der die alttestamentliche Verheißung des Geistes senden würde. Also allein das Kommen des Heiligen Geistes ist schon Beweis dafür. Und das wird dann deutlich in der Verkündigung der Apostel, zum Beispiel am Pfingsttag. Wir erinnern uns daran, der Heilige Geist wird zu den Jüngern gesandt, aber er tut ein Werk in der Welt. Im Kapitel 15, Vers 26 hatten wir gelesen, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben, sagt der Herr Jesus. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Und als dann der Heilige Geist gekommen ist zu Pfingsten und die Leute das mitbekamen und zusammenströmten, da erklärt Petrus ihnen, was da passiert ist. Apostelgeschichte 2, Abvers 22. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus, der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst. Diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, das ist Vers 36, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Seht ihr, Petrus nennt in dieser Predigt Fakten über Jesus. Er sagt, es ist geschehen, dass er beglaubigt wurde durch seine Zeichen. Er wurde wohl getötet. Aber jetzt das Kommen des Heiligen Geistes ist Beweis dafür, dass er der Sohn Gottes ist. Und das ist ein Thema, das finden wir dann durchweg in der Heiligen Schrift im Neuen Testament. Immer wieder wird es bestätigt, denn der Heilige Geist hat ja die Schrift eingegeben. Und so finden wir in ganz vielen Stellen im Neuen Testament und gerade auch hier im Johannesevangelium die Beweisführung des Heiligen Geistes, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist. Das wurde aber erst später aufgeschrieben. Damals, als er gekreuzigt wurde, wussten das viele Leute noch nicht. Also erstens bewirkt der Heilige Geist, oder auf diese Weise bewirkt das Kommen des Heiligen Geistes selbst und der Heilige Geist durch sein Wirken in der Verkündigung und in der Aufschreibung der Schrift, dass die Ablehnung und Verurteilung Jesu eine Sünde war und ist und dass diese aus dem Unglauben an den Herrn Jesus Christus entspringt. Zweitens wird der Heilige Geist die Welt überführen von Gerechtigkeit. Verse 8 und 10. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, sagt der Herr Jesus. Worin besteht die Gerechtigkeit? Gerechtigkeit, weil Jesus zu seinem Vater geht. Der Heilige Geist beweist, dass Jesus tatsächlich der Sohn Gottes ist, dass er nicht aufgrund eines Gesetzesverstoßes oder einer Sünde verurteilt wurde, sondern dass er ein gerechtes Leben führte und vor allen Dingen, dass Jesus die Rechtfertigung für die Sünden erwirkt und somit dem Sünder Gerechtigkeit zuteil werden lässt. Mancher wird sich damals gefragt haben und das vielleicht auch heute noch tun, was der Tod Jesu am Kreuz sollte. War es der Tod eines gescheiterten Propheten? War es der Tod eines guten Menschen? War es der Tod eines Scharlatans? Wir wissen das heute. Durch den Kreuzestod Jesu hat Gott Sühnung für unsere Sünden bewirkt. Wäre Jesus nur in diese Welt gekommen Und wäre er nicht am Kreuz gestorben, dann hätten wir keine Sündenvergebung möglich. Erst durch den Tod am Kreuz können wir vor Gott gerecht werden. Die Sendung des Heiligen Geistes beweist, dass Gott dieses Sühnopfer Jesu angenommen hat. Der Heilige Geist überführt von Gerechtigkeit. Das Argument ist etwa folgendes: Wenn Jesus den Heiligen Geist vom Vater senden konnte, dann beweist es, dass Jesus beim Vater ist. Dies beweist wiederum seine Himmelfahrt und seine Auferstehung. Und dass er beim Vater ist, beweist seine Gottessohnschaft, zugleich seine Sündlosigkeit. Und dass er den Heiligen Geist sendet, bedeutet, Gott hat sein Opfer angenommen. Gott hat Jesus Christus, seine Person und sein Werk angenommen und durch die Sendung des Heiligen Geistes bestätigt. Und auch dies finden wir in der Verkündigung am Pfingsttag von Petrus. Vers 32 im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat vom Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Und dann können wir weitergehen und sagen, ja, das finden wir durchweg in der Schrift, im Neuen Testament. Das ist, würde ich sagen, sogar eines der Lieblingsthemen des Heiligen Geistes, dass diese Tatsache, dass dieses Opfer Jesu angenommen wurde, immer wieder bestätigt wird. Das ist ja auch so wichtig für uns. Es ist ja heilsentscheidend letztendlich auch für uns. Zum Beispiel in Hebräer Kapitel 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem, durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und jetzt, er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Der Heilige Geist beweist durch sein Kommen, durch die Verkündigung und durch die Einhauchung der Schrift im Neuen Testament, dass das Sühnopfer Jesu von Gott angenommen wurde. Ein drittes wird gesagt, drittens wird der Heilige Geist die Welt überführen vom Gericht. Verse 8 und 11. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Worin besteht das Gericht? Der Fürst dieser Welt, der Teufel, ist gerichtet. Was aussah wie eine Niederlage, war in Wirklichkeit der Sieg über den Teufel. Als Jesus am Kreuz hing, da sagten noch die Leute, andere hat er gerettet, aber sich selbst kann er nicht retten. Ist er der König Israel, so steige er vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Das war die Schlussfolgerung. Ist er der Sohn Gottes, dann muss er vom Kreuz heruntersteigen. Dann soll er es dadurch beweisen, dass er es ist. Beweist nicht sein Tod und gerade die Art seines Todes, dass dieser Jesus von Nazareth nicht der Sohn Gottes sein kann? So können die Leute damals gefragt haben. Aber jetzt mit dem Kommen des Heiligen Geistes wird vieles deutlicher. Der Heilige Geist bringt neue Fakten ans Licht. Das Kommen des Heiligen Geistes beweist, es war keine Niederlage, es war der Sieg des Sohnes Gottes. Das Kommen des Heiligen Geistes beweist, Jesus ist der Sohn Gottes, sein Sühnopfer wurde von Gott angenommen, der Feind ist besiegt. Und das sehen wir dann auch wieder in der Pfingstpredigt von Petrus, Apostelgeschichte 2, Abvers 34. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er selbst sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Meint ihr, es waren wohl bei dieser Pfingstpredigt Menschen, die 53 Tage vorher schrien, kreuzige ihn? Meint ihr, es waren dort Menschen, die vielleicht sogar ihre Hand erhoben und sagen, schuldig, kreuzigt ihn, wir haben genug gehört? Waren dort solche, die seine Niederlage, seine vermeintliche Niederlage mitbekommen haben, als er gekreuzigt wurde und die Kopfschütteln dastanden und es nicht verstanden? Bei dieser Predigt zu Pfingsten legt der Heilige Geist neues Beweismaterial vor. Jesus ist der Sohn Gottes. Er sitzt zu Rechten Gottes und er wird seine Feinde richten. Seht ihr, wie sich die Vorzeichen geändert haben, wie alles in ein neues Licht gerückt wird? Die Leute, die vorher dastanden und Jesus richteten, die stehen nur vor Jesus als ihrem Richter. Die ihn verklagten und töteten, die haben nun einen viel mächtigen Richter und Herrn gegen sich. Und wir sehen, der Heilige Geist ist ein außerordentlich guter Anwalt. Er tat das, was hier auch gesagt wird. Er überführt die Welt, er überführte die Menschen. Sie wurden sich ihrer Schuld auch bewusst. Da heißt es, als sie das aber hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, ihr Männer, was sollen wir tun? Also in der Pfingstpredigt beweist Petrus, beweist der Heilige Geist, das war ein Sieg, der da errungen wurde am Kreuz. Und das natürlich selbstverständlich. Durch die Eingebung der Schrift im Neuen Testament finden wir das immer wieder bestätigt. Zum Beispiel im Kolosserbrief. Da heißt es, er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaften und Gewalten, das sind die mächtigen, also die geistlichen Feinde Gottes, entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesus ist Sieger. Das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten, die Verkündigung der Apostel unter der Leitung des Heiligen Geistes und das Zeugnis der Heiligen Schrift beweisen den Sieg des Herrn Jesus Christus und das gleichzeitige Gericht über den Teufel. Jesus durchlief zwei Gerichtsverfahren. Zuerst wurde er vor den jüdischen Hohen Rat gestellt und vom jüdischen Hohen Priester Kaiphas verhört. Dieser fragte den Herrn Jesus, bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Bist du der Sohn Gottes? Und Jesus sprach, ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und dann lesen wir von der Reaktion des Hohenpriesters. Da zerriss der Hohepriester seine Kleider und sagte, was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Jesus wurde verurteilt, weil er sagte, ich bin der Sohn Gottes. Danach wurde Jesus von Pontius Pilatus, dem Statthalter von Judäa und Samarien, und von Herodes, dem Statthalter von Galiläa, verhört. Und wenngleich Pilatus nach römischem Recht keine Schuld an ihm fand, musste er ihn aufgrund politischen Drucks verurteilen. Johannes 19, da werden wir lesen: Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben, aber die Juden schrien und sprachen: Wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers, denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Und dann forderte schließlich auch das Volk: Fort, fort mit ihm, kreuzige ihn. Jesus hatte keinen Beistand. Er hatte keinen Verteidiger, keinen Anwalt. Er selbst bekannte die Wahrheit. Er bestätigte, dass er König eines nichtirdischen Reiches sei. Er bestätigte, er sei der Sohn Gottes, der Christus, der Messias. Er bekannte die Wahrheit, aber damit auch nicht mehr. Danach schwieg er. Er verteidigte sich nicht. Im Gegenteil, so wie es im Propheten Jesaja angekündigt war, so handelte er auch. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und er tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Der Tod Jesu war in Übereinstimmung mit dem Plan Gottes. Gott sandte seinen Sohn in die Welt, um Menschen durch ihn zu retten. Als der Sohn Gottes dort am Kreuz starb, sühnte er die Sünde der Welt, der Menschen. Die Mission des Sohnes Gottes führt in die Passion des Sohnes Gottes. Die Sendung des Sohnes für den Sohn nicht nur in die Welt, sondern ans Kreuz. Er verteidigte sich nicht, weil er sterben musste. Er verteidigte sich nicht, weil es der Plan Gottes war, damit er Sühnung für unsere Sünden erwirken kann. Er hätte sowohl dem Hohen Rat als auch Pontius Pilatus beweisen können, dass er der Sohn Gottes ist. Und er hat es ihnen ja auch gesagt. Aber dann schwieg er. Er hätte am Kreuz Engel um Hilfe rufen können, aber er blieb stumm. Unsere Rettung erforderte sein Schweigen, seine Verurteilung, sein Tod war notwendig für unser Heil. Aber nun ist es an der Zeit gekommen, die Tatsachen ans Licht zu bringen. Nun ist es an der Zeit, den Sachverhalt aus der Sicht Gottes zu beurteilen. Nun war es an der Zeit, dass der Heilige Geist neue Beweise vorlegt und neues Licht in diese Dunkelheit hineinbringt. Martin Lloyd-Jones fasst das wie folgt zusammen: Das Kommen des Heiligen Geistes bewies, dass unser Herr tatsächlich Gottes Sohn ist, sein Werk angenommen wurde und er somit das große Werk der Erlösung vollbracht hat, das Menschen aus der Gewalt Satans erretten würde. Wir wissen heute um diese Tatsachen. Warum? Weil der Heilige Geist gekommen ist und die Welt von diesen Wahrheiten überführt hat. Der Anwalt hat tadellose Arbeit geleistet. Er hat diese Beweise vorgelegt und überall dort, wo heute über die Kreuzigung des Herrn Jesus gesprochen wird, wo sein Tod verkündigt wird, wird auch gleichzeitig seine Auferstehung und seine Herrschaft bezeugt. Die Akte Jesu ist somit geschlossen. Jeder kann Akteneinsicht beantragen. Jesus ist rehabilitiert. Dula Inditis, unser kenianischer Anwalt, kann sich nun einem anderen Fall widmen. Lasst uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Bibeltext und da haben wir so viel gesehen und gehört. Ich möchte dir danken, dass dein Wort Licht ist auf unserem Weg, dass du uns dein Wort gegeben hast, damit wir auf unserem Weg nicht stolpern und fallen. Danke dafür. Und danke dafür, dass du auch die Situation oft anders beurteilst, als wir das tun. Danke für dein Wort und hilf uns, hilf mir, Herr, dass dein Wort mein Leben prägt, dass ich mich nach deinem Wort ausrichte, dass ich auch deine Sichtweise habe für mein Leben. Und danke auch, lieber Vater, für das Kommen des Heiligen Geistes, für die Sendung und für sein Werk in uns und in der Welt. Und danke, dass nun der Heilige Geist dieses Werk vollbracht hat und Jesus nun in das rechte Licht gerückt hat, dass wir wissen, er ist der Sohn Gottes. Danke, dass wir wissen dürfen, dass sein Sühnopfer von dir angenommen wurde. Und danke auch, dass wir wissen dürfen, dass du durch ihn den Sieg vollbracht hast. Herr, wir danken dir, denn du hast alles getan zu unserem Heil und wir wollen dir dafür die Ehre geben. Hab Dank für alles. Amen.